Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Ursula von der Leyen bleibt weitere 5 Jahre Präsidentin der EU-Kommission. Das gilt als ausgemachte Sache, weil sich vor Beginn des europäischen Gipfels morgen schon 3 wichtige europäische Parteifamilien auf das künftige Spitzenpersonal verständigt haben. Die Christdemokraten, die Sozialdemokraten und die Liberalen. Auch eine andere wichtige Personalentscheidung steht. Mark Rutte, der scheidende Regierungschef der Niederlande, wurde heute offiziell zum nächsten Generalsekretär der NATO ernannt. Im Bundestag gratuliert Olaf Scholz.
Es ist schön, dass sich das auch, während wir hier debattieren, an diesem Tag symbolisiert in der Verständigung der Botschafterkonferenz auf den künftigen Generalsekretär. Herzliche Glückwünsche an Mark Rutte. Er wird ein ausgezeichneter NATO-Generalsekretär werden.
Die Regierungserklärung des Kanzlers zur Europäischen Union und zur NATO war dann allerdings vor allem von den innenpolitischen Auseinandersetzungen geprägt. Das ist gleich unser erstes Thema, dazu auch ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Wir berichten außerdem, wie Julian Assange heute als freier Mann in seine Heimat Australien zurückgekehrt ist. Versucht in Bolivien das Militär zur Stunde die Regierung zu stürzen. Soldaten sind dort offenbar auf einem zentralen Platz der Hauptstadt aufmarschiert und wohl auch in den Präsidentenpalast eingedrungen. Wir wollen im Laufe dieser Sendung zu unserer Korrespondentin schalten. Zu unserem ersten Thema. Deutliche Gewinne für rechte Parteien bei der Europawahl, auch für die AfD hier bei uns in Deutschland, teils drastische Verluste für die 3 Regierungspartner in Berlin und das schlechteste Ergebnis bei einer landesweiten Wahl für die eigenen Sozialdemokraten. All das hat Olaf Scholz im Rücken, als er am Vormittag im Bundestag ans Pult tritt. Angekündigt ist eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel morgen und zum NATO-Gipfel Anfang Juli in Washington. Zu erleben ist dann aber eine Rede, die beide Ereignisse nur streift, gleichsam im Spiegel der aktuellen politischen Kontroversen bei uns. Frank Capellan berichtet.
Es geht um Europa, es geht um die Unterstützung der Ukraine, eigentlich. Vor allem aber spricht Scholz über Lehren aus der verkorksten Wahl. Der Kanzler geht in die Offensive, wendet sich an diejenigen, die ihn auffordern, auf ein Waffenstillstandsangebot Putins einzugehen. Innenpolitische Kontroversen bestimmen seinen Auftritt.
Wer glaubt, dass daraus ein dauerhafter Frieden in Europa wird, der muss schon sehr viel Russia Today schauen.
Wenn er unter Druck steht, kann er zur Hochform auflaufen. Und die Sozialdemokraten hoffen auf einen Befreiungsschlag. Olaf Scholz müht sich. Der angeschlagene Regierungschef schaltet auf Angriff. Er will Vertrauen zurückgewinnen. Die Menschen sind verunsichert von all den Krisen und Kriegen. Wir müssen wieder Zuversicht ausstrahlen.
Worum es nicht geht, ein Wettbewerb mit den Populisten und Extremisten, die die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger für ihre Zwecke missbrauchen, sondern eben immer auch durch Antworten in der Sache. Die Zahl der Asylbewerber ist 18% in den ersten Monaten dieses Jahres zurückgegangen. Das zeigt, konkrete, praktische Antworten in der Sache sind das, worauf wir uns konzentrieren sollten.
Doch immer wieder musste sich Scholz selbst vorhalten lassen, den Populisten hinterherzulaufen. Wir müssen endlich in großem Stil abschieben, hatte er vor Monaten gefordert und kurz vor der Europawahl. Nach dem Mord an einem Polizisten durch einen Islamisten auch Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien angekündigt. Alles viel zu spät, meint heute Oppositionsführer Friedrich Merz. Verstecken Sie sich doch nicht hinter den Krisen dieser Welt, schimpft der CDU-Chef. Sie sind das Problem.
Ihre Politik ist das Ergebnis des Erstarken von Linken und Rechtsradikalen in Deutschland und darüber hinaus. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Probleme in unserem Lande nicht gelöst werden.
Scholz hört angespannt zu, schaut jetzt grimmig drein. Zufrieden lächelnd hatte er sich nach der Regierungserklärung wieder auf seinen Platz gesetzt. Immer wieder hatte er in knapp 30 Minuten Redezeit die AfD attackiert. Ja, es besorge ihn, dass viele Menschen eine Partei wählten, die mit dem russischen Präsidenten gemeinsame Sache machen. Dass Abgeordnete der AfD, aber auch des Bündnisses Sarah Wagenknecht dem Bundestag fernblieben, als dort der ukrainische Präsident Zelensky sprach, kritisiert Scholz scharf.
Dass so viele Abgeordnete von dort und von dort weiter hinten nicht hier gewesen sind, das war falsch, das war feige und dieses Hauses unwürdig.
Hier bekommt er Rückendeckung von Friedrich Merz. Als Vaterlandsverräter muss sich der Christdemokrat beschimpfen lassen. Kriegstreiber ruft die AfD dazwischen, als Scholz redet. Auch die Ampelfraktionen applaudieren, als Merz gegenhält.
Die Zwischenrufe von Ihnen da und Ihr Feixen und Ihr Lachen. Meine Damen und Herren, man muss sich schämen, im deutschen Parlament solche Abgeordnete sitzen zu haben.
Scholz will den Rechten den Wind aus den Segeln nehmen, aber auch gegenüber der CDU punkten. Beim Thema Bürgergeld verspricht der Kanzler:
Das kann nicht akzeptiert werden, dass einige zum Beispiel Bürgergeld kriegen und gleichzeitig schwarz arbeiten. Deshalb werden wir das, was wir an Gesetzen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, weiterentwickeln, weil wir das unsolidarisch und unanständig finden.
Doch Scholz muss auch hämische Lacher entstecken, als er über die gute Zusammenarbeit in der Regierung spricht, von den kollegialen, sachorientierten und vertraulichen Gesprächen über den Haushalt, auf den man sich jetzt später aber doch noch im Juli verständigen möchte. Mehr Sicherheit, mehr Wachstum, mehr Zusammenhalt, dafür will er das Geld bereitstellen. Bei der sozialen Gerechtigkeit, bei Gesundheit, Pflege und Rente aber werde es keine Einschnitte geben.
Informationen von Frank Capellan. Die Innenpolitik dominiert also die Regierungserklärung von Olaf Scholz. Ist schon diese Gewichtung ein Zeichen dafür, wie sehr der Kanzler gerade unter Druck steht? Das habe ich vor dieser Sendung den Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte gefragt von der Universität Duisburg-Essen.
Ja, der Kanzler ist durch die zurückliegende Europawahl unter Druck, die viele Wählerinnen und Wähler doch auch unter innenpolitischen Motiven erlebt haben. So war ja auch plakatiert, weniger Europa, sondern mehr Innenpolitik. Und insofern war das eine Regierungserklärung nach Lage der Europawahl.
Jetzt haben wir ja erlebt, dieses Desaster, insbesondere für die SPD, bei der Europawahl. Kann man schon sagen, dass Olaf Scholz inzwischen ein Getriebener ist?
Kanzler sind oft getrieben. Das ist nicht ungewöhnlich. Aber dass eine Kanzlerpartei eben so bodenlos verliert, das ist schon ungewöhnlich. Es muss natürlich immer wieder in Rechnung gestellt werden, dass es eine außergewöhnliche Konstruktion ist. Drei bundesweite Parteien in einer Koalition hat es auf Bundesebene so noch nicht gegeben. Eine Kanzlerpartei, die in der strukturellen Minderheit ist gegenüber Grün und Gelb, das sind Besonderheiten und ein minimales Mandat, was wir als Wählerinnen und Wähler dem Kanzler auch gegeben haben. Insofern ist er von Anfang an nicht der Kanzler der Kanzlerdemokratie, eine Großpartei plus Kleinpartei und damit der Mann der richtigen Kompetenz. Das ist er nur auf dem Papier.
Und jetzt hören wir aus der SPD, vor allem in den Tagen nach dieser desaströsen Europawahl, der Scholz muss es richten. Viele in der SPD setzen jetzt darauf, dass der Kanzler die Dinge in Ordnung bringt. Wir wissen, im Moment wird hinter den Kulissen sehr schwerfällig und mit vielen Konflikten um die Aufstellung des nächsten Haushalts gerungen. Ist das etwas, was der Kanzler leisten kann, es richten?
Die Erwartungshaltung ist da. Aus Sicht der SPD ist auch so, dass die Farbe Rot bislang zu wenig auftaucht in der Wahrnehmung. Und bei den Bürgern kommt das Konfliktregulierungsmodell einer Koalition nicht zur Geltung, dass man sich auch trotz unterschiedlicher Interessen irgendwann einigt und dann auch dazu steht. Das ist ja doch sehr beschädigt, dieses Modell. Insofern ist die Bedeutung des Kanzlers nochmal gewachsen unter diesen Bedingungen, dass er eine Erzählung als Politiktreiber entwickelt, die nicht nur Zuversicht behauptet, wie in seinen Reden, sondern er auch eine Perspektive als Ausweg anbietet. Also die Kommunikation über den Ausweg ist umso wichtiger und sie ist in der Tat in der Hand des Kanzlers.
Und wenn wir dann uns vor Augen führen, was der Kanzler heute gesagt hat, welche Schwerpunkte und Ziele er genannt hat, und das waren Sicherheit, Zusammenhalt, Wachstum. Ist das die Perspektive, die es jetzt braucht? Ist das die Orientierung, die viele von diesem Kanzler insbesondere in diesen Zeiten erwarten?
Von den Themen her ja, aber nicht von der Ansprache. Da war das kein Befreiungsschlag. Themen Sicherheit als Sicherheitsdeutsche in der umfassenden Bedeutung von Gesundheitssicherheit bis zu internationaler Sicherheit treibt natürlich Wählerinnen und Wähler um, auch Arbeitsplatzsicherheit und so weiter. Insofern sind das die Themen. Aber er muss da nicht nur Krisenlotse sein, sondern er muss auch eine Übersetzungsleistung bringen in der Anwendung, dass er die Reparaturarbeiten, die anstehen, auch in Angriff nimmt. Und das ist etwas, was bisher nicht vermittelt wird, was die meisten offenbar nicht verstehen, dass er dazu auch in der Lage ist, auch wenn er es ankündigen würde.
Und weil wir gerade in diesen Haushaltsverhandlungen sind, in den schwierigen, von denen der Kanzler sagt, die verlaufen konstruktiv und eben vertraulich. Macht es die Sache für ihn dann quasi noch schwieriger, weil er öffentlich jetzt für den Moment gar nichts sagen kann und alle starren jetzt auf den Moment, in dem dieser Haushalt steht. Wir wissen jetzt schon, er wird später kommen, der Vorschlag der Regierung, als das ursprünglich für Anfang Juli angedacht war.
Ja, weil wir auch Erfahrung schon haben mit dieser Regierung, dass das eben nicht so konfliktfrei läuft und Erfahrung haben, dass da Termine nicht eingehalten werden, Erfahrung haben, dass Ankündigungen am Ende doch nicht greifen. Da sind wir einfach skeptisch als Zuhörer, dass diese Besonderheit, die er in die Sprache gelegt hat zu dem Thema, am Ende nicht erreicht wird. Die dahinterliegende Problematik ist eine grundsätzliche Frage, nämlich es geht um Verlustkompetenz. Das Schmiermittel für Koalitionen, um Konflikte zu lösen, war immer Geld, historisch. Wenn das weg ist, wenn wir also mit dem weniger umgehen müssen, wie können wir die Freiheit zukünftig sichern? Weil unsere Idee von Fortschritt, von weiter, ist immer mit dem Mehr verbunden, nie mit dem Weniger. Wenn wir jetzt aber bei dem Weniger sind, wie macht man das eigentlich? Und ich finde, das ist umso wichtiger, daraus eine Erzählung zu machen, uns darauf vorzubereiten. Und da hilft nicht der Hinweis, wir werden uns schon einigen, auch wenn wir ein paar Tage länger brauchen.
Nirgendwo im Land, wissen wir auch seit der Europawahl, hat der Kanzler im Moment, hat die Ampel im Moment noch eine Mehrheit. Also welchen Ausweg, welche Hebel sehen Sie, wenn Sie uns ja auch geschildert haben, dass ihm an sich schon in dieser Konstruktion, in dieser Konstellation die Hände ein Stück gebunden sind?
Einmal spricht die Geschichte für ihn. Niemand will Kiesinger werden, also niemand, alle Kanzler wurden wiedergewählt außer Kiesinger. Das Muster des Wählens spricht dafür, dass wir das Bekannte, nicht das Unbekannte wählen, dass wir, wenn wir wählen, am Ende uns auch klar machen, dass jeder neue Kanzler auch mit ähnlichen Partnern ins Ringen springen müsste. Es kann ja sein, dass die Konjunktur im Frühjahr anspringt. Vielleicht zahlt die Regierung noch Klimageld aus. Wenn der Krieg nicht weiter eskaliert, kann also das eine oder andere auch positiver gewertet werden, was diese Regierung trotz der internationalen Kriege hinbekommen hat. Und dann kommt nach und nach eben doch die Überlegung, dass vielleicht auch der eine oder andere in der Regierung wieder wählbar sind. Also ich schließe das auf keinen Fall. Also die Muster des Regierens deuten eher darauf hin, nicht gleich auf 16-jährige Kanzlerschaften, aber doch auf mehrjährige. Ich will nur verhindern, dass der Eindruck entsteht, nur weil die jetzt so unter Druck sind, gilt das in einem Jahr noch. Wir sehen, wenn eine neue Partei entsteht, wie BSW, wie dann auch der Parteienwettbewerb sich fundamental plötzlich verändern kann. Das ist noch offen.
Der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, Dankeschön.
Gerne.
23 Uhr und 22 Minuten, der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Und in der Leitung ist jetzt unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Es gibt Berichte von Soldaten im Zentrum von Boliviens Hauptstadt La Paz und auch davon, dass Uniformierte in den Präsidentenpalast eingedrungen sind. Anne Herberg, was können Sie uns über die Situation im Zentrum von Boliviens Hauptstadt sagen?
Ja, es ist alles sehr verwirrend und sehr unklar, auch für unsere Kollegen, die in Bolivien vor Ort sind, mit denen wir sprechen konnten. Also wir haben gesehen im bolivianischen Fernsehen, wie zwei Panzer und etliche Männer in Uniform auf dem Morillo-Platz, also vor dem Regierungspalast in La Paz aufmarschiert sind. Wir haben gesehen, auch wie so ein gepanzertes Fahrzeug sozusagen gegen die Eingangstür gerammt ist. Mit dabei war auch der Armeechef Juan José Zuniga und der sich danach auch Zugang zum Präsidenten- und Regierungspalast verschafft hat. Er hat wohl laut Aussagen von Journalisten erklärt, dass das Militär den Palast übernehmen werde. Und daraufhin gab es eben auf der Online-Plattform X viele Aufrufe, unter anderem von Staatschef Luis Arce zur Achtung der Demokratie. Auch der Ex-Präsident Evo Morales hat das verurteilt, hat gesagt, da sei jetzt ein Putschversuch im Gange. Eben diese Worte hat auch Staatschef Luis Arce gewählt. Und die Verwirrung, was jetzt los ist, ist sehr groß. Arce hat jetzt gerade noch mal im Fernsehen gesprochen, hat sich gezeigt im Präsidentenpalast mit seinem gesamten Kabinett, hat gesagt, wir verteidigen die Demokratie, wir bleiben stark. Zuniga ist dann wieder raus aus dem Gefängnis, aus dem Palast und er sei jetzt wohl offiziell abgesetzt worden. Und das bedeutet eigentlich, dass er ins Gefängnis müsste. Er sitzt aber wohl noch vor dem Palast in einem gepanzerten Wagen. Das sind die total unklaren Informationen, die uns erreichen. Wir können das in diesem Moment nicht bestätigen. Uns erreicht das nur aus dem bolivianischen Fernsehen und Nachrichten von Kollegen.
Aber wir wissen immerhin, dass der Präsident selber, dass Luis Arce, offenbar von einem Putschversuch ausgeht oder vor einem solchen warnt. Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte dafür, welches Motiv der Armeechef Zuniga hat, der diese Aktion ja offenbar, der an dieser Aktion zentral beteiligt ist?
Das macht die ganze Aktion so konfus, denn darüber gibt es große Uneinigkeit bzw. große Fragezeichen auch bei den Kollegen vor Ort. Was klar ist, Bolivien steckt seit längerem in einer Krise und auch Präsident Luis Arce steht unter Druck. Er spricht schon seit einigen Wochen von einem möglichen Putsch gegen ihn. Was ist der Hintergrund? Bolivien hat große Schulden. Der Wirtschaft des Landes geht es sehr schlecht. Es gibt einen großen Ölmangel im Land. Den Menschen ist es nicht mehr möglich, ihr Geld in Dollar zu tauschen. Das heißt, die wirtschaftliche Situation erhöht den Druck auf Luis Arce. Dazu gibt es einen internen Konflikt mit dem ehemaligen Präsidenten Evo Morales und wir haben im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen, wo Morales wieder antreten möchte. Das heißt, es gibt eine Mischung aus verschiedenen Faktoren und alle versuchen gerade, diese wie Puzzleteile zusammenzufügen und sich zu fragen, hat das eine mit dem anderen zu tun und wenn ja, wie?
Live unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg mit ersten Informationen über das, was sich gerade in Boliviens Hauptstadt La Paz abspielt. Herzlichen Dank dafür. 23 Uhr und 26 Minuten hier im Deutschlandfunk. Was sich in den letzten Tagen schon klar abgezeichnet hat, ist ab heute offiziell. Nach knapp 14 Jahren als Regierungschef der Niederlande soll Mark Rutte Anfang Oktober das Amt des Generalsekretärs der NATO antreten. Als Nachfolger von Jens Stoltenberg, der Norweger, wird den höchsten zivilen Posten im transatlantischen Bündnis dann nach 10 Jahren verlassen, viel später als ursprünglich geplant. Klaus Remme über einen, der geht und einen, der kommt.
Für viele Staats- und Regierungschefs galt Jens Stoltenberg als eine Art Idealbesetzung im Amt des NATO-Generalsekretärs. Sein Vertrag wurde mehrfach verlängert, zuletzt vor einem Jahr, nachdem man sich nicht auf eine Nachfolge einigen konnte. Stoltenberg selbst wollte den Posten nach 9 Amtsjahren schon im vergangenen Jahr gerne verlassen. Doch selbst vor wenigen Wochen, als sich ein Konsens für Mark Rutte bereits abgezeichnet hatte, scherzte der Vorsitzende im Militärausschuss Admiral Rob Bauer:
"It is likely the last time that you will sit around the table with the Allied Chiefs of Defense. Although with you, you never know."
Wahrscheinlich sind sie das letzte Mal bei uns. Andererseits bei ihnen weiß man nie, so Bauer. Stoltenberg erfährt gegenwärtig viel Lob, zuletzt von US-Außenminister Tony Blinken in der vergangenen Woche in Washington.
"I think many of us wish this was a lifetime appointment, but I don't think the Secretary General feels that way."
Viele von uns wünschten, es wäre ein Amt auf Lebenszeit, aber er sieht es sicher anders, meint Blinken an der Seite Stoltenbergs. Seit heute Vormittag ist klar, Stoltenberg kann seinen Umzug zurück nach Norwegen vorbereiten. Schon in Washington hatte er sich aus der Deckung gewagt, Mark Rutte als starken Kandidaten, Freund und Kollegen beschrieben. Nach der Ernennung Rüttes durch den Beschluss der NATO-Botschafter schrieb Stoltenberg heute auf der Plattform X: "Ich begrüße das Ergebnis. Mark ist ein wahrer Transatlantiker. Ich wünsche ihm Erfolg und weiß die NATO in guten Händen." Ein stets ruhiger diplomatischer Ton, politisch moderat ohne Extreme, mit der Fähigkeit, Konsens zu finden. Diese Eigenschaften wurden an Stoltenberg besonders geschätzt. Rutte ist ähnlich, auch deshalb wurde er der Konsenskandidat, meint Ian Lesser, NATO-Experte beim German Marshall Fund in Brüssel.
One of the reasons Mark Rutte has emerged as a consensus choice is that he embodies many of those same characteristics.
Obwohl das mit dem stets diplomatischen Ton kann Mark Rutte nur zum Teil für sich in Anspruch nehmen. Seit 14 Jahren ist er niederländischer Regierungschef. Vor allem mit dem ungarischen Amtskollegen Viktor Orban kam es zu massiven Differenzen, die auch öffentlich ausgetragen wurden. Auch einem Donald Trump hat Rutte im Oval Office vor laufenden Kameras schon widersprochen. Offenbar wird Rutte zugetraut, als NATO-Generalsekretär Trump in einer möglichen zweiten Amtszeit Paroli bieten zu können. Wichtigste Herausforderung für Rutte ist, die militärische Unterstützung für Kiew abzusichern. Wie Deutschland erreichen auch die Niederlande in diesem Jahr erstmals das 2% Ausgabenziel der NATO. Rutte hat sich für die Lieferung von F-16 Kampfflugzeugen an die Ukraine stark gemacht. Seine Haltung ist eindeutig. Wenn Russland gewinnt, macht Putin weiter und irgendwann ist NATO-Territorium betroffen. So sagte er es bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar.
If Russia will be successful in Ukraine, doesn't end there. and that will in the end also have an impact on NATO territory. There is no doubt in my mind that that will be the case.
Jenseits des Ukraine-Kriegs muss Rutte Überzeugungsarbeit im Bündnis selbst leisten. Einige Staaten wollten eine erste Frau an der NATO-Spitze. Die Osteuropäer hätten gerne einen Stoltenberg-Nachfolger aus ihren Reihen gesehen. Mark Rutte ist bereits der vierte Generalsekretär aus den Niederlanden.
Der Bericht von Klaus Remme. Freiheit gegen das Bekenntnis der eigenen Schuld. Das ist der Kern der Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen und Julian Assange auf der anderen Seite. Und es ist für den WikiLeaks-Gründer auch der Ausweg aus Jahren der Haft und des Tauziehens, vor allem zwischen Washington und London. Assange räumt ein, rechtswidrig geheime Militärdokumente erhalten und veröffentlicht zu haben. Im Gegenzug erreicht der 52-Jährige heute seine Heimat Australien als freier Mann. An Lou Beckmann berichtet.
Landung der Chartermaschine von Julian Assange um 19.40 Uhr Ortszeit in Canberra. Nach 14 Jahren Hausarrest und Haftstrafe und einer tagelangen Reise einmal rund um die Welt kehrt er nun nach Hause zurück. Tausende Menschen verfolgen die Landung in den sozialen Medien. Am Flughafen der australischen Hauptstadt warten unzählige Journalisten auf ihn. Am Zaun stehen Menschen, die ihm zujubeln und Fahnen schwenken, während er das Flugzeug verlässt. Seine Frau Stella und sein Vater John umarmen ihn. Gut anderthalb Stunden nach seiner Ankunft gibt es eine Pressekonferenz. Anders als erwartet ist Julian Assange selbst nicht dabei. Seine Frau sagt:
He wanted to be here, but you have to understand.
Er wollte hier sein, aber Sie müssen sich vorstellen, was er durchgemacht hat. Er braucht gerade Zeit und das ist ein Prozess. Ich bitte Sie, uns noch Raum zu geben, uns Privatsphäre zu gewähren, bevor er sich äußern kann, zu einem Zeitpunkt, den er selbst wählt. Am Morgen hatte eine Richterin auf den Marianeninseln grünes Licht für seinen Weg in die Freiheit gegeben. Sie hatte einen Deal zwischen dem WikiLeaks-Gründer und der amerikanischen Justiz abgesegnet. Dafür hatte sich Assange zuvor in einem Punkt schuldig bekannt. Die Richterin sprach von einem verfrühten Geburtstagsgeschenk. Assange wird kommende Woche 53. Die Richterin sagte weiter, sie hoffe, er beginne sein neues Leben auf positive Weise. Für viele kam die Freilassung von Assange überraschend. Australiens Regierungschef Anthony Albanese sagte am Morgen im Parlament: In den 2 Jahren seit unserem Amtsantritt hat sich meine Regierung auch auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs für eine Lösung dieses Problems eingesetzt und dafür geworben. Wir haben alle geeigneten Kanäle genutzt und dieses Ergebnis ist das Ergebnis einer sorgfältigen, geduldigen und entschlossenen Arbeit, auf die ich sehr stolz bin. Julian Assange hatte direkt nach seiner Landung als erstes Albanese angerufen. Auch bei der Pressekonferenz gilt der Dank der Anwältin Jennifer Robinson, dem Regierungschef und seinem Einsatz. Das ist ein großer Sieg für Australien, für die australische Demokratie, für die Meinungsfreiheit, dass unser Premierminister unserem Verbündeten, den Vereinigten Staaten, die Stirn geboten und die Rückkehr eines australischen Staatsbürgers gefordert hat. Dass Julian heute nach Hause gekommen ist, ist das Ergebnis von 14 langen Jahren juristischer Auseinandersetzungen, politischer Obskurität und andauernder Kampagnen. Die Erleichterung bei Assanges Familie ist groß. Sein Vater sagte bereits vor der Landung in einem Interview mit dem australischen Fernsehen, seine Rückkehr nach Hause sei so etwas wie die Kirsche auf der Sahnetorte bzw. Geburtstagstorte.
That is the cherry on the top of a very, very handsome birthday cake, you know. That Julian can come home to Australia.
Die wohl engste Freundin von Assange, Suzette Dreyfus, sagte im ARD-Interview, sie könne sich gut vorstellen, dass sich Assange künftig für die Rechte von Journalisten einsetzen werde. Es würde Sinn ergeben und passen. Ich weiß nicht, was er tun wird, aber es wäre sehr logisch. Julian ist ein Mensch, der Ungerechtigkeit sehr stark spürt. Manche Menschen sehen so etwas und sie können daran vorbeigehen und es stört sie nicht, weil es sie nicht betrifft. Julian ist nicht so ein Mensch. Er ist ein Mensch, der meint, wenn man so etwas sieht, muss man es ansprechen und etwas dagegen tun. Laut Ehefrau Stella gehe es jetzt aber zuerst darum, dass ihr Mann endlich Frieden finde. Und dafür brauche er Zeit.
Berichtet Anna-Lou Beckmann. Weitere wichtige Themen an diesem Mittwoch. In Russland hat heute der Prozess gegen den US-Journalisten Ivan Gershkovich begonnen. Der Vorwurf Spionage, das Verfahren findet weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Björn Plaschke.
Der Prozessauftakt endete nach mehreren Stunden mit einer Vertagung. Der nächste Verhandlungstag soll der 13. August sein. Die Zeitspanne deutet darauf hin, dass sich der Prozess in die Länge ziehen könnte. Gershkovich war als Korrespondent des Wall Street Journal vor mehr als einem Jahr, im März 2023, verhaftet worden. Der Vorwurf, er habe im Auftrag der CIA geheime Informationen über ein Rüstungsunternehmen im Ural sammeln wollen. Wer heute was während des ersten Verhandlungstages sagte, ist nicht bekannt. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber zuvor schon hatten Gershkovich und seine Zeitung den Spionagevorwurf zurückgewiesen. Genau wie die US-Botschaft in Moskau. Auf deren Internetseite steht seit heute: Wir haben von Anfang an klargestellt, dass Evan nichts Unrechtes getan hat. In seinem Fall geht es nicht um Beweise, Verfahrensnormen oder Rechtsstaatlichkeit. Es geht darum, dass der Kreml amerikanische Bürger benutzt, um seine politischen Ziele zu erreichen. Kurz, die USA werfen Russland vor, Gefangene zu nehmen, um russische Häftlinge im Westen freizupressen.
Homosexualität war in den Vereinigten Staaten über Jahrzehnte verboten. Auf dieser Grundlage wurden auch Militärangehörige verurteilt. Sie will US-Präsident Joe Biden jetzt rehabilitieren. Einzelheiten von Ralf Borchert.
Das entsprechende Gesetz galt von 1951 bis 2013. Bidens Schritt hat nicht nur symbolische Bedeutung, die Betroffenen können auch finanzielle Entschädigungen beantragen für nicht gezahlte Gehälter, Renten und andere Sozialleistungen. Biden erklärte, er behebe ein historisches Unrecht. Es gebe eine heilige Verpflichtung gegenüber allen Militärangehörigen, einschließlich der LGBTQ-Plus-Soldaten, sie angemessen auszurüsten und für sie und ihre Familien zu sorgen, so Biden weiter. Der Zeitpunkt für Bidens Ankündigung ist kein Zufall. Zum einen ist Pride Month. Weltweit finden in diesem Monat Christopher Street Day-Paraden statt. Zum anderen steht die erste Fernsehdebatte zwischen Joe Biden und Donald Trump in diesem Wahljahr kurz bevor. Der Präsident versucht, bei verschiedenen Wählergruppen zu punkten.
Kenia hat Tage massiver Unruhen erlebt. Die Unzufriedenheit richtet sich vor allem gegen ein geplantes Steuergesetz. Jetzt zeigt der Unmut Wirkung. Navina Kotor.
Nach tagelangen Protesten hat Kenias Präsident William Ruto angekündigt, dass er das umstrittene Steuergesetz nicht unterschreiben wird. Er werde die laute Botschaft des kenianischen Volkes respektieren, so Ruto. Stattdessen möchte der Präsident einen Dialog mit den Demonstranten suchen. In den vergangenen Tagen hatten Menschen landesweit gegen die von Ruto geplanten Steuererhöhungen protestiert. Am Dienstag stürmten Demonstranten das kenianische Parlament. Die Polizei soll daraufhin mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen haben. Dabei sind Menschen getötet und verletzt worden. Viele Menschen in Kenia haben bereits jetzt mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Aber die Staatskasse ist leer. Das Land ist im Ausland hoch verschuldet.
Plant die Deutsche Bahn, eine ganze Reihe von Verbindungen im Fernverkehr auszudünnen oder ganz zu streichen? So legt es ein Bericht des Spiegel nahe. Der Konzern hat das jetzt aber zurückgewiesen. Mehr von Steve Neuwirth.
Es gebe aktuell keine konkreten Pläne zur Streichung der genannten Fernverkehrsverbindungen, heißt es vom Vorstand für den Fernverkehr bei der Bahn in einer Mitteilung. Die Planungen für den Fahrplan 2025 seien abgeschlossen. Demnach gebe es keine der vom Spiegel berichteten Kürzungen bei Zugverbindungen in Ostdeutschland. Allerdings stelle die geplante Erhöhung der sogenannten Trassenentgelte die Bahn vor Herausforderungen. Der Umfang des bundesweiten Angebotes müsse unter Umständen überprüft werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, dass die Bahn bereits eine Liste mit Fernverkehrsverbindungen aufgestellt habe, die ausgedünnt oder gestrichen werden sollen. Grund dafür sei die Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn, die dazu führe, dass es teurer werde, das Schienennetz zu nutzen. Dem Bericht zufolge sollen im kommenden Jahr angeblich mehrere Intercity-Linien gestrichen werden, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Und jetzt schauen wir auf den Handelstag an den Finanzmärkten. Die wichtigsten Trends fasst für uns aus Frankfurt am Main Claudia Wehrle zusammen.
Wie gewonnen, so zerronnen. Der DAX ist zwar mit einem deutlichen Plus in den Handelstag gestartet, musste aber im Lauf des Tages einen Großteil seiner Gewinne wieder abgeben. Von Unternehmensseite kamen sehr unterschiedliche Signale. Aktien von SAP zeitweise auf Rekordhoch. Das wird in Verbindung mit dem Hype rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz gebracht. Künstliche Intelligenz spielt auch bei SAP eine immer größere Rolle. SAP habe in diesem Bereich zuletzt besonders große Fortschritte gemacht, sagen Händler. Im Plus auch Papiere der Deutschen Post. Das hängt vor allem mit dem amerikanischen Konkurrenten FedEx zusammen. Der versucht derzeit mit massiven Kosteneinsparungen Boden gut zu machen. Das Sparprogramm zeigt Wirkung, die Gewinnprognose deutlich besser als gedacht. Und das kommt an der Börse gut an. Wenig begeistert hingegen waren Anleger von den neuen Plänen von VW. Die Wolfsburger wollen in den kommenden Jahren bis zu 5 Milliarden US-Dollar in den amerikanischen Elektroautobauer Rivian stecken und dann in einem zweiten Schritt ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Amerikanern gründen. Das Ziel, in Sachen E-Mobilität schneller voranzukommen und die notwendigen Investitionen unter Kontrolle zu halten. Für Rivian ist das eine willkommene Geldspritze, denn das Unternehmen schreibt nach wie vor rote Zahlen. Ob die Rechnung auf lange Sicht hin auch für VW aufgeht, da hegen zumindest manche an der Börse ihre Zweifel. Der DAX zu Handelsschluss bei 18.155 Punkten, das ist leicht im Minus.
Aus Frankfurt am Main berichtete Claudia Wehrle, 23 Uhr und 40 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Wie schon angekündigt, will die Bundesregierung mit größerer Härte gegen Ausländer vorgehen, die terroristische Taten gutheißen. Das schließt auch Abschiebungen ein. Unter Umständen soll dafür auch ein einziger Hasskommentar im Netz ausreichen. Einzelheiten dazu im Bericht von Johannes Kuhn.
Wer in Deutschland lebt, keinen deutschen Pass hat und in den sozialen Netzwerken Terror verherrlicht, soll künftig abgeschoben werden können. Eine entsprechende Änderung im Ausweisungsrecht verabschiedete heute das Bundeskabinett. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Verschärfung vor wenigen Wochen im Bundestag angekündigt. Anlass war der tödliche Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim. Die mutmaßlich islamistisch motivierte Tat war in den sozialen Medien an einigen Stellen beklatscht worden. Und auch der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war in den sozialen Medien teilweise nicht nur verteidigt, sondern sogar gefeiert worden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte deshalb heute in Berlin die Notwendigkeit der Verschärfung.
Solche Verrohungen im Netz schüren ein Klima der Gewalt, das Extremisten zu neuen Gewalttaten auch antreiben kann. Für mich ist deshalb ganz klar, islamistische Hetzer, die geistig in der Steinzeit leben, haben in unserem Land nichts zu suchen.
Faeser zufolge hat das Bundeskriminalamt seit dem 7. Oktober mehr als 10.000 Kommentare aus sozialen Medien löschen lassen. Dem Entwurf zufolge könnte künftig bereits ein einzelner verherrlichender Kommentar im Netz ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen. In Fällen, in denen der öffentliche Frieden durch solche Kommentare gefährdet wird, soll dann eine direkte Ausweisung möglich sein. Eine strafrechtliche Verurteilung wäre dafür nicht mehr nötig. Faeser betonte, dass es bei der Verschärfung um Kommentare gehe. Ein einfaches Gefällt mir unter einem terrorverherrlichten Kommentar genüge nicht.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. Wollte man in ihrem Ministerium kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Fördergelder entziehen? Diese und andere bohrenden Fragen richten sich schon seit Tagen an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Anlass war ein offener Brief hunderter Akademiker, die sich dagegen ausgesprochen hatten, ein Protestcamp für Palästina an der Freien Universität in Berlin räumen zu lassen. Jeden Zusammenhang mit der Förderpraxis im Ministerium hat Stark-Watzinger in den vergangenen zwei Wochen vehement zurückgewiesen. Und dabei, bei dieser Linie, blieb sie heute auch im Bundestag, wie Wladimir Balzer berichtet.
Gleich mit zwei Befragungen wurde die Bundesbildungsministerin heute im Parlament konfrontiert. Und in beiden beharrte sie weiter auf der Aussage, die sie schon vor einigen Tagen getroffen hatte. Sie habe nichts von einem umstrittenen Prüfauftrag gewusst, indem es darum ging, herauszufinden, welche Unterzeichner eines offenen Briefs Bundesfördermittel erhalten. Der Vorwurf lautet, Förderung auf politische Opportunität der Förderempfänger hin zu überprüfen und damit das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit zu verletzen. Dagegen verwahrte sich Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Im Plenum des Bundestages wurde sie darauf angesprochen.
In der Tat war der Vorgang, die Frage der Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen dazu geeignet, einen Eindruck zu erwecken, als würde das im BMBF erwogen. Das wurde es nicht und es wird bei uns eben nach wissenschaftlichen Kriterien und nach wissenschaftsgeleiteten Verfahren und nach Exzellenzkriterien werden die Fördermittel vergeben.
Die Vorgänge, die zur Fördermittelaffäre führten, schilderte die Ministerin so. Es habe Telefonate und Prüfaufträge gegeben, die darauf hinausliefen, die Fördermittelvergabe des Bundes in den Zusammenhang mit dem offenen Brief zu stellen. Dabei konnte der Eindruck entstehen, dass es hier um eine politische Überprüfung ging. Daher trennte sie sich auch von der maßgeblichen Staatssekretärin Sabine Thöring. Sie habe also von der Fördermitteldebatte im eigenen Ministerium nichts gewusst. Im Bildungsausschuss wurde sie dafür mit Fragen konfrontiert, etwa von Nicole Gohlke von den Linken.
Es ist doch unglaubwürdig, dass sozusagen alle möglichen Menschen gleichzeitig diesen Prüfauftrag machen und eine Liste mit besagten Hochschullehrenden anlegen, ohne dass sie irgendetwas davon wissen und ohne dass sie das auch direkt in Auftrag gegeben haben wollen. Das halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich.
Kritik kam aber auch von den eigenen Koalitionspartnern. SPD und Grüne betonten den Vertrauensverlust in der Wissenschaft. Anja Reinalter aus der Grünen-Fraktion formulierte es so.
Heute sollten wirklich keine Fragen offen bleiben. Nur so kann das Vertrauen in das Haus wieder wachsen. Und das ist auch unser Interesse. Als Koalition haben wir ein starkes Interesse an der Arbeitsfähigkeit des Hauses. Wir haben noch einige Projekte, die wir umsetzen wollen.
Im Kern wird deutlich, dass Forschungsministerin Stark-Watzinger zugibt, zwar die juristische Überprüfung des offenen Briefs gegen die Räumung eines Palästina-Camps an der FU veranlasst zu haben, etwa in Bezug auf möglich strafbare Handlungen, aber keine förderrechtliche Überprüfung veranlasst zu haben. Diesen Vorwurf streitet sie weiter ab. Auf die Frage eines Abgeordneten des Bündnis Sarah Wagenknecht, ob sie zurücktreten wolle, hieß es von Bettina Stark-Watzinger nur, dazu sehe sie keine Veranlassung.
Der Bericht von Wladimir Balzer. Und dafür ist jetzt Benedikt Kaninski im Studio mit einem zum heutigen Spieltag bei der Fußball-EM.
Ja, und das war ein ziemlich überraschender Fußballabend, vor allem dank Georgien bzw. der georgischen Nationalmannschaft. Die haben nämlich Portugals B-11 mit 2:0 geschlagen und schaffen bei ihrer ersten Europameisterschaft überhaupt auch den ersten Einzug logischerweise in die Endrunde. Armin Lehmann mit den Einzelheiten.
Die erste Fußballsensation, sie ist perfekt bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Georgien, der krasseste aller Außenseiter, steht tatsächlich im Achtelfinale. 2:0 gewinnen die Georgier gegen eine B-11 Portugals, aber sie spielen einen intelligenten Defensivfußball. Und deshalb gewinnen sie dieses Spiel durchaus verdient. Kvaratskhelia schon nach 2 Minuten mit dem Führungstreffer für die Georgier. Und in der 57. Minute gab es nach Videobeweis einen berechtigten Strafstoß. Und den hat Mikau Datsu mit seinem 3. EM-Tor sicher verwandelt. Und damit steht Georgien im Achtelfinale.
Und der Torschütze zum 1:0, Hrisha Kvaratskhelia, sagte in der ARD nach dem Spiel:
I'm very happy today.
Ich bin super glücklich, weil wir es geschafft haben. Portugal hat ein Wahnsinnsteam, aber ich habe allen gesagt, dass wir gewinnen können, dass wir ein Top-Team sind und gegen jeden bestehen können. Ich bin sehr stolz und glücklich über den Sieg.
I'm so happy about win.
Eine riesengroße Party in Rot und Weiß feiern die Türken in Hamburg. Der Treffer zum 2:1 für die Türkei gegen Tschechien fiel erst in der Nachspielzeit. Michael Augustin.
Cenk Tosun mit seinem Tor in der Nachspielzeit hat eine hektische Partie beruhigt, in der die Tschechen schon nach 20 Minuten einen riesen Nachteil zu verkraften hatten. Gelb-Rot für Barak. Tschechien mehr als 70 Minuten in Unterzahl. Und trotzdem hatten die Türken Schwierigkeiten, sich Torchancen herauszuspielen. Das klappte dann nach 51 Minuten. Çalhanoğlu traf. Kurz vorher hatte sich Staniek, der tschechische Torhüter, verletzt, musste ausgewechselt werden. In Unterzahl kam Tschechien durch ein Tor des Kapitäns Soucek noch zum 1:1 Ausgleich mit in der zweiten Halbzeit. Und dann waren die Tschechen plötzlich am zweiten Treffer dran. Das wäre der K.O. für die Türkei gewesen. Aber so jubeln die über den ersten Achtelfinaleinzug bei einer EM seit 2008.
Und Siegtorschütze Cenk Tosun freute sich am ARD-Mikrofon ebenso über den Einzug ins Achtelfinale.
Man kann das wirklich nicht beschreiben. Es ist ein Glücksgefühl. Wir sind jetzt Zweite in der Gruppe und das ist erst der Anfang. Ich bin wirklich glücklich über mein Tor.
In Gruppe E hatten vor den letzten Spielen am frühen Abend alle Teams 3 Punkte. Nach den Spielen waren es dann 4. Die Slowakei und Rumänien ziehen mit einem 1:1 beide ins Achtelfinale ein. Martina Knief berichtet.
Ein Unentschieden sollte es für beide Teams werden. Ein Unentschieden ist es geworden und eines mit 2 Toren. Duda brachte die Slowakei in der 24. Minute in Führung. Marin konnte in der 37. per Foulelfmeter ausgleichen. Beide Mannschaften waren dann nach dem Schlusspfiff bereit zum Feiern mit den Fans. Der Jubel kannte keine Grenzen. Wie beim Spieler des Spiels, dem Slowaken Stanislav Lobotka.
Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Ich bin so glücklich über das, was wir erreicht haben. In den letzten 10 Minuten wollten wir das Ergebnis halten. Aber wir haben von Anfang an gekämpft, dieses Spiel zu gewinnen.
Die Slowakei zieht als Gruppendritter ins Achtelfinale ein. Rumänien gar als Erster der Gruppe. Ein großer Erfolg für die Rumänen, die mit mutigem Offensivfußball einen guten Eindruck gemacht haben. Am Dienstag steht für die Rumänen das Achtelfinale in München an. Die Slowakei muss bereits am Sonntag wieder ran.
Auch die Ukraine kämpfte um den Einzug in die K.O.-Runde, allerdings erfolglos. Am Ende fehlte nur ein Treffer, aber mit dem 0:0 gegen Belgien reichte es nicht. André Siems hat die Infos.
Pfiffe nach Spielschluss für die Belgier, die wieder mal viel zu wenig über die vollen 90 Minuten gezeigt haben.
In der Anfangsviertelstunde war es noch okay. Belgien drückte die Ukrainer in die eigene Hälfte zurück und kam zu kleineren Chancen. Mehr gab's aber nicht. Ein lauwarmes 0:0 zur Pause, das nicht sehr viel fußballerischen Charme versprüht hat. Trotzdem ist Belgien mit Trainer Domenico Tedesco weiter.
Das war heute echt schwer, weil uns klar war, dass die auf dem anderen Platz unentschieden spielen. Das heißt, wir durften nicht versagen. Unsere Botschaft war klar, wir wollen gewinnen. Und ich finde, die Spieler haben alles versucht.
Die Ukraine musste in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufs Tempo drücken, denn nur ein Sieg würde helfen, um ins Achtelfinale zu kommen. Vor allen Dingen in der Schlussphase hatte sie 3 gute Möglichkeiten, aber die Schüsse gingen alle zentral aufs Tor. Abwehrspieler Ilya Zabarni.
Es ist sehr emotional, ganz schwer, weil die Menschen auf etwas gehofft haben und wir das nicht erfüllen konnten. Das ist traurig. Wir wollten jeden Einzelnen glücklich machen, aber wir waren nicht gut genug.
Ein bitterer Abend für die Ukraine, die mit 4 Punkten als Gruppenvierter und der schlechteren Tordifferenz ausscheidet. Das hat es bei einer EM bislang noch nicht gegeben.
Es gibt keinen Wunschgegner für das Achtelfinale. Das war die klare Ansage der DFB-Elf in den letzten Tagen. Seit gestern Abend ist klar, dass es Dänemark wird. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für die deutschen Chancen, das hat sich Felix Mansel angeschaut.
Dänemark also, ein Land mit knapp 6 Millionen Einwohnern im Norden Europas. Die Dänen sind ein fröhliches Volk. Rudi Völler weiß nicht wirklich viel über dieses Land.
Da ich familiäre Verhältnisse habe, die mehr gegen den Süden gehen, sind meine Gedanken dann weniger in den Norden. Ne? Das endet dann bei Werder Bremen, also in Bremen dann, der Norden.
Lohnt sich aber, über Dänemark nachzudenken. Das steht in der FIFA-Weltrangliste nur 5 Plätze hinter Deutschland. Im Kader stehen jede Menge Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Yusuf Paulsen von RB Leipzig freut sich schon auf Deutschland.
Deutschland sind gut, werden 100% auch Favoriten sein in das Spiel, aber was für ein geiles Spiel. Also den Gastgeber zu treffen ist was Besonderes und für mich noch besonders.
Dänemark ist kein Fußballriese, aber gerade bei Europameisterschaften recht erfolgreich. 1992 haben sie den Titel gewonnen. Bei der letzten EM schieden die Mannen von Trainer Kasper Hjulmand erst im Halbfinale gegen England aus. Union Berlin-Trainer Bo Svensson ist Däne und traut seinen Landsleuten gegen die DFB-Elf durchaus was zu.
Ich glaube, anders als viele andere Experten, dass wir ein engeres Spiel sehen würden, auf jeden Fall von der Ergebnis. Die Dänen per Tradition tun sich einfacher gegen die großen Nationen halt auch zu spielen. Ich glaube, dass es eng wird und mein Tipp ist, dass es in die Verlängerung geht. Und dann schauen wir mal.
In Fußball Deutschland sprechen viele schon vom möglichen Viertelfinale gegen Spanien. Für Rudi Völler ist das noch kein Thema.
Wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel und ich kann nur sagen, wir sind fokussiert, mit allem Respekt von der dänischen Mannschaft, der logischerweise ja da ist. Ist ja klar, das ist eine gute Mannschaft. Aber wir wollen natürlich ins Viertelfinale.
Klingt irgendwie nach Pflichtrespektsbekundung. Bei Niklas Füllkrug hört sich das ganz anders an.
Ich glaube, dass wir mit Dänemark schon den strukturiertesten Gegner aus der Gruppe bekommen. Wenn wir weit kommen wollen, dann müssen wir die Dänen schlagen. Und es ist jetzt ein K.O.-Spiel, geht um alles in diesen 90 Minuten. Es wäre gut, wenn wir schnellstmöglich und gut in dieses Spiel starten.
Deutschland gegen Dänemark. Am Samstag wird's ernst.
Zwischen Respekt und Selbstbewusstsein die deutsche Mannschaft vor dem Spiel gegen Dänemark und soweit die aktuelle Lage rund um die Fußball-EM.
Vielen Dank, Benedikt Kaninski aus unserer Sportredaktion. Und wir haben noch die Presseschau für Sie, zusammengestellt heute von Cengiz Ünal und präsentiert von Martina Sturmwende.
Kommentiert wird das Entlastungspaket für die Landwirtschaft. Die Südwestpresse aus Ulm resümiert: Den Staatshaushalt kostet die steuerliche Gewinnglättung rund 50 Millionen Euro. Das ist zwar weniger als die schrittweise Abschaffung des Agrardiesels, aber dafür bekommen die Bauern einen breit gefächerten Bürokratieabbau. Zudem werden viele Betriebe in den Verhandlungen mit den Handelsriesen gestärkt. Ein großer Wurf ist das zwar nicht, aber ein ausgewogenes und insgesamt sinnvolles Paket dann schon. Na also, ist man geneigt zu sagen, die Ampel bringt doch noch was zustande, sie behagt sich nicht nur, analysiert die Frankfurter Rundschau. Es mag der Bauernverband verächtlich von einem Paketchen sprechen, das hinter den Anforderungen der Landwirte zurückbleibe. Trotzdem sind die von der Ampel geplanten Änderungen in der Summe sinnvoll. Und es hätte der Bauernlobby gut angestanden, das auch anzuerkennen, statt mit dem großen Dreschflegel reinzuhauen. Die Tageszeitung Taz aus Berlin findet die Reaktion des Bauernverbands, Zitat, unverschämt. Der Bund schenkt der Branche wieder einmal Millionen, obwohl er wegen der Schuldenbremse fast überall spart. Trotzdem forderte Verbandschef Ruckwied auf dem Bauerntag noch mehr Privilegien. Dabei kommen SPD, Grüne und FDP den Landwirten mit ihrem Agrarpaket schon zu weit entgegen. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass Bauern künftig weniger Einkommenssteuer zahlen, wenn ihre Gewinne über 3 Jahre hinweg schwanken. Die Ausländerbehörden der Länder sollen Menschen künftig leichter abschieben können, die Terrortaten gutheißen oder verherrlichen. Der Reutlinger Generalanzeiger findet klare Worte. Wer nach einem Kalifat ruft, hat in Deutschland keine Zukunft. Denn in Deutschland wird es niemals ein Kalifat geben. Der muss sein Glück eben woanders suchen. Die Ampel geht also den völlig richtigen Weg, solche Menschen schneller auszuweisen. Die Stuttgarter Zeitung sieht bei dem Gesetzesentwurf noch Probleme bezüglich seiner Praxistauglichkeit. Ob schon ein einfaches Gefällt mir im Internet die richtige Kategorie für gravierende juristische Folgen ist und was das für die Ermittler bedeutet, erfordert eine vertiefte Diskussion. Viele Probleme werden ohnehin bleiben. Abschiebungen scheitern oft an praktischen Gründen, wie der fehlenden Bereitschaft des Heimatstaats, die Menschen zurückzunehmen. Viele Leute, die mit einschlägigen Parolen auffallen, haben einen deutschen Pass, beobachtet die Berliner Morgenpost. Die kann man nicht abschieben. So wie man die deutschen Sicherheitsbehörden kennt, dürfte es ihnen auch schwerfallen, tausende Postings in vielen verschiedenen Sprachen im Blick zu behalten und rechtliche Konsequenzen für die Urheber daraus abzuleiten.
Das war die Presseschau, vorgetragen und präsentiert von Martina Sturm-Wende. Gegen Ende dieser Sendung, ich empfehle Ihnen noch das Kulturmagazin Fazit der Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Dann geht es nochmal um das unerwartete Ende der Odyssee von Julian Assange. Im Gespräch dann mit Dennis Yücel vom PEN Berlin. Ein weiteres Thema, der Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt beginnt das öffentliche Wettlesen. Und die Entwicklung in Bolivien behalten wir natürlich auch im Blick in unserer Radionacht und dann in den Informationen am Morgen. Ab 5.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Jasper Barenberg. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.